die in dem Weinstock ist, ist in der Rebe. Die gleiche Information, die der Weinstock von sich gibt, wird in den Reben irgendwann sichtbar. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir das erfahren, dass wenn wir Entscheidungen getroffen haben für Jesus, dass wir diese Erfahrung machen, dass diese Erbinformation aufgeht, sichtbar wird. Dass es sichtbar wird. Und dann verstehen wir auch, wenn Jesus sagt, dass wir dieselbe Werke tun sollen, die er tut. Und dass wir nicht größer sein werden wie der Meister, sondern ihm gleich. Und dass wir in sein Bild verwandelt werden. Wir gehen dann an dem Punkt genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich die Gemeinde, der Leib Christi. Das hängt damit zusammen. Die Frucht geht auf und wir werden in sein Bild verwandelt. In Epheserbrief Kapitel 4, Vers 15 und 16, da heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbsterbauung in Liebe. Also, wir sind nicht nur ein Teil von diesem Leib, sondern wir sind der Leib selber. Jeder Einzelne. Wir wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er aufgefahren ist und in die himmlische Welt gegangen ist. Jesus ist im Himmel, sitzt zur Rechte Gottes. Und wenn Paulus das Bild vom Leib verwendet, will er uns was eigentlich mitteilen. Es handelt sich um ein Bild auf die Gemeinde hin. Was meint Paulus eigentlich, wenn er sagt, wir, die Gemeinde, sind der Leib Jesu? Um Wesentliches zu erfahren, sollten wir uns alle erst einmal ein Bild machen, wie das eigentlich vorher war, als Christus noch nicht offenbar war. Da wurde in Jerusalem der Tempel eingeweiht, der Tempel Gottes. Ich spreche vom salomonischen Tempel, dem König Salomo. Also der König Salomo hat diesen erbaut und erhielt eine Rede bei der Einweihung von diesem Tempel. Und hört, was er gesagt hat in Kapitel 6, Verse 18 bis 21. Ja, sollte Gott wirklich bei dem Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Doch wende dich zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen. Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht vor dir betet. Dass deine Augen Tag und Nacht geöffnet seien über dieses Haus, über die Stätte, von der du gesagt hast, dass du deinen Namen dort niederlegen willst, dass du hörst auf das Gebet, das dein Knecht zu dieser Stätte hin betet. Und höre auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu dieser Stätte hinrichten werden. Du selbst mögest es hören von der Stätte her, wo du thronst, vom Himmel, ja, höre und vergib. Die Frage, sollte Gott bei den Menschen wohnen, ist doch berechtigt, oder? Wie kann Gott bei den Menschen wohnen? Mose hatte eine Begegnung mit dem Herrn und eigentlich war es damals so, also wenn man den Herrn gesehen hat, dann hat man eigentlich, ist man vergangen, da hat man nicht lang zum Leben geht. Und zum Schutz ist er in einer Höhle, in einen Fels, hinter einem Felsvorsprung und konnte den Herrn nur sehen, wenn er an ihm vorbeizogen ist. Niemand kann Gott sehen und dann am Leben bleiben, heißt es an der Stelle. Gott aber sucht die Gemeinschaft mit den Menschen. Er hat sie nach seinem Bildnis geschaffen, ihm gleich, von Anbeginn, dazu bestimmt, gegenüber für ihn Gott den Herrn zu sein. Auf Augenhöhe mit ihm, Gott dem Schöpfer. Aber durch die Sünde ist zum Bruch dieser von Ewigkeit her bestimmter Gemeinschaft kommen. Es musste was geschehen, um wieder dorthin zurückzukommen, in die Gemeinschaft mit ihm, dem Herrn, dem Schöpfer, unserem Vater. Der Ort, an dem der Herr zu finden war, befand sich damals in Jerusalem. Also Opfer wurde dort darbracht und der Ort war ein Ort des Gebets. Wenn jemand mit einer Sünde behaftet war, ging er dorthin und konnte Befreiung erleben. Vergebung, Reinigung, Wiederherstellung, Beziehungen sind wieder in Ordnung gekommen. Und der Tempel war ein Ort, wo der Herr zu finden war. Das hat sich im Lauf der Zeit wiederum verändert, denn Sünde machte sich wieder breit und immer wieder, wenn das Volk sich von Gott abgewendet hat, dann hat sich der Herr verborgen. Und viel Leid musste das erwählte Volk ertragen, wenn es sich von Gott abgewendet hatte. Wie ist es nun möglich, wieder in Gemeinschaft zu kommen mit Gott? Wir wissen von der Schrift her, Gott wurde Mensch, geboren im Stall in Bethlehem, aufgewachsen bei einem Zimmermann namens Josef und seiner Mutter Maria. Er wuchs auf und ward als Mensch befunden. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Gell? Wie er, der Herr, mit mächtigen Erweisungen seiner Liebe zu den Menschen gesprochen hat und die Menschen, die durch Satan gebunden waren, von Krankheiten befreit hat und geheilt hat. Wie er am Ende die Verheißungen der Propheten erfüllte, dass er für die Sünde der Welt sterben musste, um Friede zu schaffen zwischen ihm, Gott und dem Menschen. Der Tod konnte ihn nicht halten. Wie sollte der Tod über jenen Macht haben, der die Physik der Elemente aufheben kann, übers Wasser geht, der zum Sturm spricht, schweig, und dieser ohne Widerspruch gehorcht. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Sein Name ist Jesus. Er ist Retter, Friedefürst und Wunderrat. Jesus lehrt im Johannesevangelium über das Kommen vom Heiligen Geist, ein Ereignis, das geschehen wird nach seiner Auferstehung. Er bezeugte die Erfüllung von Joel Kapitel 3. Und dann wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Gott nimmt Wohnung bei den Menschen. Und da wird dieses Bild von diesem Weinstock und der Rebe, das wird so was Lebendiges. Gell? Du bist dran an Jesus und du kriegst das mit, was er dir mitgeben möchte. Und alles, was er für uns bereitet hat, das gibt er uns auch, damit wir, wie sagt er an der Stelle, Botschafter an Christi Stadt sein dürfen. Wir erinnern uns nur an die Frage Salomons, wie kann Gott bei den Menschen wohnen? Er wohnt nicht im Zelt, er wohnt nicht mehr im Haus aus Felsen. Er ist schon wieder umzogen quasi. Er ist wieder umzogen. Vorher war er in diesem Tempel zu finden und jetzt wohnt er weder im Zelt noch im Haus. Er sagt an einer Stelle, der Himmel ist das Zelt meines Daches und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Also, ist schon ein gewaltiges Ding. Gell? Ist ein gewaltiges Ding. Und er hat verheißen, Wohnung in uns zu nehmen. Er ist quasi umgezogen. Er wohnt bei mir, er wohnt bei dir. In unsere Herzen. Wenn er gereinigt, wenn wir gereinigt worden sind durch das Blut Jesu, sei Vergebung empfangen haben, dann ist bei dir aufgeräumt und der Herr nimmt Wohnung in deinem Herzen. Und dann geschieht genau das, was Hesekiel schon beschrieben hat in Hesekiel 39, Vers 29. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. Gott nimmt Wohnung bei den Menschen. Er ist da, bei dir, bei mir, um uns rum, wie habe ich es letztes Mal gesagt, hinter uns, vor uns, über uns, unter uns, neben uns, er umgibt uns ganz. Was hat es nun mit der Frage zu tun, die Gemeinde ist der Leib Christi. Jesus sitzt im Himmel und wir sind hier. Wie können wir nun der Leib unseres Herrn sein? Wie zeigt sich, dass wir der Leib des Herrn sind? Und die dritte Frage, was sind die Merkmale für den Leib des Herrn? Eigentlich habe ich die Frage schon beantwortet. Der Herr nimmt Wohnung in uns durch seinen Heiligen Geist, damit Leben in den Leib kommt. Das erinnert mich an die Schöpfungsgeschichte. Als Gott den Menschen schuf, bildete er ihn aus dem Lehm der Erde und blies seinen Odem in ihn hinein. Und er wurde eine lebende Seele. Eine Wiederherstellung. Eine Neugeburt. Ich habe jetzt das Gerät leider nicht dabei. Also wenn ich so ein kleines Elektrogerät habe und dieses Elektrogerät hat einen Akku. Wenn ich diesen Akku dann reinmache und einschalte, normalerweise, wenn alles technisch funktioniert, dann müsste das Ding sich bewegen oder Musik machen, whatever. Ja, und so. Und wenn aber der Akku nicht drin ist, dann funktioniert es auch nicht. Und wir brauchen diesen Anschluss an dieses Kraftwerk. Wir brauchen den Anschluss an die Rebe, an den Weinstock. Wir brauchen den Anschluss, damit die Kraft, die ewige Kraft von Jesus her durch uns hindurchfließen kann. Und dass das, was er in uns und durch uns wirken möchte, sichtbar wird. Also Paulus, der hat es auch sehr oft beschrieben, so mit dem in Apostelgeschichte 19, 1 bis 7 nachzulesen. Dort wird die Lehre der Bußtaufe beim Johannes erklärt. Johannes, der Täufer, lehrte und diese Jünger in Ephesus, die hatten auch diese Situation. Sie waren zwar Jünger, sie waren die Jünger des Johannes, aber sie haben nie davon gehört, dass Jesus kommen sollte und dass die Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und die durften dann diese Erfahrungen machen. Könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Das Gerät funktioniert, wenn der Akku drin ist. Ja. Wenn der Geist da ist, dann können wir Dinge erleben, die, also schon faszinierend eigentlich. Ja. Und der Leib des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus, wird quasi sichtbar. Bewegt durch die Kraft des Heiligen Geistes, wirken wir die Werke, die Jesus auch tat. Jesus sagte an der Stelle, dass wir noch größere Werke wirken werden, Betonung auf werden, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Im Epheser 4, Vers 15 und 16 heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu dem, so wie es am Anfang die gelesen habe, zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung diente Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß des einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also Wahrheit reden in Liebe, hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Christus fügt den Leib zusammen und wirkt in ihm durch Austeile der unterschiedlichen Gaben. Jesus wirkt das Wachstum der Gemeinde. Jeder von uns weiß, wie schwer der Umgang miteinander wird, wenn sich einmal der Wurmfraß der Lüge breit gemacht hat in einer Gemeinschaft. Da spielt es keine Rolle, um welche es sich handelt. Die kleinste Gemeinschaft zwischen Mann und Frau zum Beispiel, da fehlt ein falsches Wort oder eventuelle Verdächtigung und schon ist geschehen. Und es ist so wichtig, dass Dinge ausgeräumt werden, in Ordnung gebracht werden. Denn so manche Lüge hat schon sehr viel Zerstörung und Leid braucht. Deshalb mahnt hier Paulus, lasst uns die Wahrheit in Liebe reden. Und wenn mir ihm ähnlich werdet, seinem Wesen, seinem Umgang mit dem Nächsten, Jesus hat niemanden vorverurteilt. Er war von Anfang an barmherzig, freundlich, langsam zum Zorn und groß an Gnade mit denen, die seine Hilfe benötigt haben. Jesus ist immer klar in seine Aussage. Sündigt nicht mehr, kehr um Wenn diese dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Das sei Wesen. Christus fügt den Leib zusammen und wirkt in ihm durch Austeile der unterschiedlichste Gabe. In der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 wird uns was gesagt über das Zusammenfügen der Gemeinde, also des Leibes. Das heißt dort, in Kapitel 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und haben und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wenn mir Jesus bezeugt, ist er dabei und die Menschen, die hinzugefügt werden sollen, werden von ihm berührt. Jesus spricht sie an, holt sie nach Hause in die Gemeinschaft mit ihm. Hier erübrigt sich auch die Frage von der Allversöhnung. Et alle sind interessiert. Die, die gerufen werden, die sind da. Die sind da. Sehr oft erlebt man Menschen, die dem Evangelium gegenüber total verschlossen sind, weil sie vielleicht Erfahrungen gemacht haben, die sie verletzt haben oder unter negativem Einfluss stehen, die sie daran hindern, das Evangelium aufzunehmen. Aber Jesus hat Mittel und Wege, denen zu begegnen. Wisst ihr, im Himmel, da gibt es nur Freiwillige. Leute, die eine Entscheidung getroffen haben. Wir müssen uns nicht ausgefeilte, theologisch verfeinerte Botschafter oder modernste Rhetorikkünste entsprechende Rede ausdenken, Überredungskünste anwenden, wie der Staubsaugervertreter oder so. Das brauchen wir nicht. Jesus gebraucht Menschen, die sich auf ihn einlassen. Und es heißt, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also ihr seid echt privilegiert. Wisst ihr das? Wenn ihr euch von Jesus berühren lassen habt, Halleluja. Preis den Herrn. Jesus ist da durch seinen Heiligen Geist. Das haben wir heute Morgen schon öfters gehört. Gell? Jetzt so, der Herr ist da. Gott ist da. Jesus ist da. Er hat gesagt, er ist bei uns alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das steht da geschrieben. Das habe ich mir jetzt nicht aus der Rippe geschnitzt. Das steht da. Jesus hat gesagt, er ist bei uns. Egal, ob dein Weg schwierig ist oder leicht ist oder ob du gerade Spaß hast oder weniger Spaß hast. Jesus ist da. Jesus ist da. Und wir realisieren das manchmal gar nicht, weil wir so fixiert sind auf unser Problem, auf unsere Schwierigkeit. Und sind so und denken, wo geht es da jetzt entlang? Da laufst du über so ein Pfädle da und da geht es rechts nach, geht es links nach und du denkst, der nächste Schritt. Und Jesus sagt, komm. Er ist da. Und interessant ist, Jesus wirkt das Wachstum der Gemeinde. Er macht es. Das ist doch mal eine Aussage, oder? Wenn Jesus das tut, dann kann ich mir locker zurücklehnen und sagen, schön, dann kann ich mir meine Lieblingssendung im Fernseher gucken oder so und mich entspannen. Moment, das ist aber nicht der richtige Weg. Das ist nicht der Herr. In Apostelgeschichte 4, Vers 33 heißt es, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Also, das kennt ja jeder, die Reduktion, gell? So Sösle da. Und das ist eine Reduktion hier. Reduziert. Unsere Botschaft ist ganz klar, Christus, der Auferstandene. Er. Und wir versuchen immer so, vielleicht ein bisschen Psychologie mit hineinnehmen, ein bisschen die neuesten Trends oder so, aber die Botschaft ist immer die gleiche. Und die ist seit 2000 Jahren immer die gleiche. Immer die gleiche. Jesus rettet. Jesus rettet. Ich hoffe, dass es in Berlin auch irgendwann mal gehört hat, dass Jesus rettet. Das wäre, da hätten wir Halleluja. Das wäre schön, ja. Auf jeden Fall, also mit großer Kraft legte die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen alle. Wir sehen hier, dass die Gemeinde mehr ist als nur eine Zusammenkunft von Gleichgesinnten, die das Vermächtnis der Vergangenheit bewahrt, wie im Museum. So. Wir sind keine Museumswärter, die damit beschäftigt sind, irgendwelche alte Bücher abzustauben und daran zu erinnern, was damals von den lieben Brüdern Petrus, Paulus, Philippus und die anderen alles gemacht worden ist. Wir, die Gemeinde des Herrn, sind Zeuge seiner Auferstehung. Jeder Einzelne, der in der Gemeinschaft hinzugefügt worden ist, ist ein Zeugnis seiner Realität. Christus ist auferstanden und erlebt. Und du bist der Beweis dafür, das ist die Gemeinde des Herrn. Also jeder, der die Erfahrung mit Jesus gemacht hat, der weiß, wovon er schwätzt, oder? Eigentlich schon. Ja. Wie stellt sich die Gemeinde des Herrn heute in unserer Zeit dar als der Leib des Herrn? Wie wird sie gesehen von der säkularen Welt? Immer nur so wie damals? Gange mir nah und verkünde das Heil in Christus. Löse mir vom Satan gebunden, indem mir die Kranke die Hände auflegt und sie vor ihre Krankheiten heilet, wie Jesus erwiesen hat. Ich frage mich das auch selber. Gell, so, machen wir das noch? Wenn wir da einen, lasse mir diesen Impuls vom Heiligen Geist zu, wenn er sagt, ach, guck mal, da ist schon einer, der braucht deine Hilfe. Genau. Der braucht dein Gebet. Und das wäre doch, wir wünschen uns das doch, also ich auf jeden Fall, ich wünsche mir das, dass der Geist Gottes mehr und mehr in uns und durch uns wirksam sein darf. Also wir wissen, dass, ja, dass der Körper unterschiedliche Funktionen hat und alle Funktionen dienen einander. Jetzt sind wir wieder beim Körper. Es ist wichtig da zu wissen, dass jedes einzelne Glied wichtig ist für den Körper. Dann stell dir vor, du hast keinen Daumen, dann wird es ziemlich schwer, was zum Greifen. Und es leuchtet uns ein, dass es Paulus hier darum geht, uns was zu erklären. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja. Und wenn jeder Einzelne weiß irgendwie so, also, oh, mein Herz brennt für Evangelisation, oder ich bin vielleicht eher so der Hirtetyp, oder ich bin eher so der Apostel oder der Lehrer. Ja. Und man kann das schon ein bisschen, wie sagt man, einengen so ein bisschen und sagen, ja doch, also mein Herz brennt für Verlorene und ich möchte, dass die Jesus kennenlernen. Und kann ich dir ganz klar bescheinigen, du hast die Gabe der Evangelisation, dann bist du Evangelist. Ja. Also wir kennen auch oft die Aussage, heute gehe ich in die Gemeinde. Gell? Sind auch schon oft gehört, oder? Man ertappt sich ja selber dabei. Also die begegnet einem eigentlich immer wieder, oh, heute gehen wir mal in, aber ohne den Eindruck zu erwecken, in dem Punkt kleinlich zu sein, mir ist schon aufgefallen, dass so mancher die Gemeinde so als was Externes betrachtet. So, da geht man halt mal, ne, als Besucher oder so. Ist außerhalb von mir, es ist sozusagen was, das mich direkt mit mir zum Do hat. Es ist so, als ob ich zu einer Veranstaltung gang, wie wenn ich ins Kino gang oder ins Theater. Mich berieseln lasse und dann wieder in die Realität des Alltags abtauche, wenn ich dann wieder daheim bin. Aber stimmt es denn so? Das ist doch eigentlich gar nicht so. Wenn ich Glied der Gemeinde bin, dann bin ich Bestandteil der Gemeinde. Ich gehöre zum Körper dazu. Ich repräsentiere die Gemeinde, denn ich bin Gemeinde. Um bei dem Beispiel vom Körper zu bleiben, daher übrigens das Wort Körperschaft. Der Körperschaft besteht aus den verschiedenen Gremien mit bestimmten Aufgaben. Wenn nun unsere Gremie seine Aufgabe bewerkstelligen kann, dann gibt es in der Körperschaft ein Problem. Bestimmte Aufgaben können nicht erfüllt werden und das führt dazu, dass der Freie vielleicht ganz intakt ist. Gell? So. Egal, aber nach außen hin hat es auf Dauer eine Wirkung die kann sehr negativ ausfallen, wenn der Mangel weiter besteht. Ja. Wir brauchen intakte Gemeinde. Das heißt, und die gibt es nur, wenn jeder genau an seinem Platz steht, der ihm von Gott vorgesehen ist. Und wenn dann jeder seinen Platz einnimmt, dann ist es Symphonie quasi. Jeder funktioniert. Wenn wir heute Morgen keinen Lobpreis hättet, ja, dann hätten wir vielleicht anders gesungen. Oder gar nicht. Oder die Technik dahinter. Ja. Oder gut, die Kinderarbeit ist, glaube ich, gerade ein bisschen im Urlaubsmodus noch. Gell. Aber wenn jeder Einzelne seine Aufgabe bewerkstelligen kann, dann wird es holprig, wird schwierig. Ja. Ist auch mit dem Bistro-Team, gell, so wie der Lars vorhin gesagt hat. Denn das lebt auch davon, dass jeder sich damit identifiziert und sagt, hey, ich mache da mit. Ich gebe meine Zeit rein. Vielleicht gebe ich auch mein Geld rein. Und ich möchte Reich Gottes bauen. Dann ist es nämlich so, da machen die Kinderstundenmitarbeiter ihren Dienst gern. Die Lobpreiser, jeder an seinem Instrument oder im Gesang. Der Technikdienst, gell, ist dafür zuständig, dass das hier so funktioniert. Gell. Gottesdienstleitung repräsentiert das Haus Gottes in der Öffentlichkeit. Der Predigtdienst wird zur Offenbarung. In der Küche sind Leute mit dem ganzen Herzen bei der Sache und lobe den Herrn während dem Kartoffelschälen. Sogar der Reinigungsdienst singt dem Herrn ein Lied, während die Toilette putzt wird. Und er sagt, oh, jetzt muss ich heute schon wieder Toilette putzen. Oh. Nein, das ist anders. Das ist, wenn ich etwas gern mache, dann kann ich auch ein Lied singen. Kurz und gut, mir jeder Einzelne ist wichtig und repräsentiert unseren Herrn Jesus Christus vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Aber das sind nicht die wesentliche Aufgabe, die eine Gemeinde hat, sonst könnten wir ja sagen, ach ja, ich habe 25 Jahre Toilette putzt und das ist alles, was ich da habe, aber ist das wirklich alles, was der Herr mit dir vorhat? Also da kann man sich jetzt nicht drauf fixieren, gell, und sagen, jetzt habe ich 25 Jahre Klo putzt. Halleluja. Kommen wir nochmal zum Epheser 4, Vers 15 und 16. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. Durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechender Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Paulus beschreibt hier was, was uns ausmacht. Wenn wir einige Zeilen vorher gelesen haben, schreibt Paulus ab Vers 1, ich nenne hier nur die Eigenschaftswörter, Demut, Sanftmut, einander in Liebe ertragen, Einheit des Geistes bewahren, Friede halten, Wahrheit reden. Lasst mich hier mal ein Bild konstruieren. Im Körper fließt Blut, zirkuliert durch den Körper und versorgt ihn mit Sauerstoff und transportiert die Schadstoffe raus aus dem Körper. Natürlich hat das Blut auch noch mehr Aufgaben, wie zum Beispiel Regulierung der Körpertemperatur und viele andere Sachen. Versteht ihr, ich möchte damit was erklären. Ich denke, der Lebenskreislauf einer Gemeinde wird durch die Liebe am Leben erhalten. Die Liebe ist sozusagen das Blut in der Körperschaft von einem Gemeindeleben. Es zirkuliert im Leib und bewirkt die Versorgung vom ganzen Leib. Wenn keine Liebe vorhanden ist, wenn kein Jesus vorhanden ist, Jesus ist Liebe. Wenn Liebe vorhanden ist, dann ist Jesus in Aktion. Dann ist Jesus in Aktion. Wenn wir den Leib Christi darstellen, dann wird das durch die Liebe, die wir untereinander haben, sichtbar. Und in der Welt wird diese Liebe gesehen. Sie wird gesehen, registriert und bewirkt Veränderung in der Gesellschaft. Christus wird sichtbar. Wenn wir statt Liebe Jesus einsetzen, wie ich es gerade gemacht habe, wird das in der Aussage noch deutlicher. Jesus ist Liebe. Er verkörpert die Liebe des Vaters zu seiner Schöpfung. Es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle gerettet werden. Liebe ist die wundervolle Substanz, die uns am Leben erhält. Sie ist so wesentlich, denn es ist die stärkste Kraft im Universum. Vergleichbar ist bloß der Tod in seiner Endlichkeit. Aber wir wissen, er hat den Tod überwunden. Und damit die Siegeskrone erlangt, stärker als der Tod ist die Liebe. Christus, das Haupt der Gemeinde. Also ein Haupt braucht man nicht erst zu definieren. Jeder weiß, was ein Haupt ist. Bei Kindern ist es manchmal so, geht es darum, wer das Sagen hat. Gell? So bei Kiddies, wenn sie sich mal ein bisschen kappelt. Wer bestimmt jetzt, wo es lang geht? Wer darf entscheiden, was gespielt wird? Und dann heißt es, ich bin der Bestimmer. Gell? Ich bin der Bestimmer. Jesus sagt einmal zu seinen ersten Jüngern, wer der Größte unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Das ist mal ein guter Ansatz, oder? Christus ist das Haupt, er ist die personifizierte Liebe. Er band sich in der Zeit vor seiner Festnahme eine Schürze um und wusch die Jünger die Füße. Muss ich mal vorstellen, das muss man sich mal geben. Und Petrus war das im ersten Moment extrem peinlich, gell? Sollte der Meister ihm die Füße waschen? Das ist doch die Aufgabe für die Diener. Jesus setzt sich über menschliche Festlegungen und Formalismen hinweg. Er ist trotzdem nur der Meister. Ein Haupt, das sich um die ihm Anvertraute sorgt. Er kümmert sich. Er delegiert nicht nur, sondern gibt Beispiel, legt selbst Hand an, er ist überhaupt nicht despotisch. Dreht sich nicht um sich selbst, sondern opfert sich auf für die, die ihm anvertraut sind. Bindet sich den Schürz um und wäscht die Füße von den Jüngern. Er gibt Beispiele und Wegweisungen für die Gemeinde und ist Bestandteil der Gemeinde, denn ein Körper ohne Kopf geht überhaupt nicht, er funktioniert nicht. Deshalb ist es auch wichtig, dass uns bewusst ist, er ist da, redet durch seinen Heiligen Geist zu uns und gibt Anweisungen, was wir tun sollen, wo wir hingehen sollen, wie wir uns verhalten sollen. Er gibt Anweisungen durch sein Wort. Was wir als Leib Christi in dieser Welt bewirken sollen. Und das Beste ist, er hat uns nicht allein gelassen. Und lässt uns auch nicht allein. Er ist da. Wenn uns das bewusst ist, eine erfahrbare Realität, dann ist uns alles möglich. Also ich habe mir einen Morgen so überlegt und gestern Abend habe ich überlegt, wie das wohl wäre, wenn wir über Wasser gehen würden. Man hätte voll die Gaudi, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da einen richtigen Spaß draus machen hätten, oder? Wenn du über Wasser laufen gehst. Der hätte jetzt im Schwimmbad noch ein bisschen anders zugegangen. Also das heißt, wir tun eigentlich, wenn wir der Leib Christi sind, genau das, was Jesus auch tut. Er begann seinen Dienst. Wir lesen in Jesaja 61 die Einsetzungsworte seines Dienstes, als er das Wort ergriff in Nazareth in der Synagoge. Ihm wurde die Schriftrolle vom Jesaja gereicht und der Herr begann daraus vorzulesen. Ihr müsst mal vorstellen, also unsere Bibel heute, die ist so strukturiert und nummeriert und du kannst genau wissen, wo welcher Vers ist und weißt genau, aha, 2. Könige 3, Vers 1 da steht und Joram, der Sohn Ahabs, weißt ganz genau, du kannst die etwas laufen in der Bibel. Gell? Das funktioniert halt nicht mehr. Jesus hatte eine Schriftrolle, da waren keine Nummer dran. Das war die Schriftrolle vom Jesaja. Und das ist schon, also das ist schon interessant, was da drin steht. Und Jesus kriegt die Schriftrolle gereicht, er macht sie auf, nimmt diesen Stab, setzt seinen Finger und dann liest er. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Er hätte auch eine andere Stelle tippen können, aber er hat genau die Stelle tippt. Und das ist der Aspekt seiner Berufung. Die Berufung auch für die Gemeinde. Wenn wir die gleiche DNA in uns tragen wie der Weinstock, dann haben wir genau die gleiche Aufgabe, genau die gleiche Botschaft, genau das gleiche Ziel, was der Herr auch gehabt hat. Der Geist des Herrn ist auf mir. Vielleicht können wir das zusammen mal lesen. Können wir das aus Jesaja? Jesaja 62. Das zum Thema Struktur, gell? Wenn man sich nicht aufschreiben, dann bringt es einem halt viel. Nur Jesaja 61 ist das. Jesaja 61, Vers 1. Bis 1 und 2. Genau. Der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Um auszurufen das Jahr der Annehmung Jahwes und den Tag der Rache unseres Gottes. Gut, das ist die Elberfelder 1905. Da gefällt mir meine ein bisschen besser. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Wenn das der Aspekt der Berufung für die Gemeinde ist, wir sind die Gemeinde des Herrn, sei erwählte Braut. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, nachzulesen im Johannesevangelium, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er möchte durch seine Gemeinde Licht bringen in die dunkelste Ecke einer verlorenen Welt. Wenn wir die Fackeln austragen, dann trägt sie keiner aus. Wenn wir Licht und Salz sind, dann ist keiner Licht und Salz. Wenn mir Christus bezeuget vor der Finsternis, dann macht es niemand. So nach dem Motto, ja Herr, hast du jemanden berufen? Sende meinen Bruder, der kann das besser. Ja. Er möchte dich. Damit du ausrufen kannst, der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Keine Botschaft, die eurem sagt, oh, hätte es doch besser gemacht. Gell? Neu, eine frohe Botschaft, die dich rauszieht aus dem Loch. Und nicht dir sagt, so wie der Konfuzius, ja, hättest du doch besser auf deine Lehre gehört, wärst du da reingefallen. Gell? Ach, so ein Schwachsinn. Wenn jemand Hilfe braucht, dann braucht er dein ausgestreckter Arm. Wenn jemand Hilfe braucht, dann braucht er dich. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Es gibt so viele Menschen, die haben zerbrochene Herzen. Die leidet, weil sie keine Hilfe haben. Weil sie niemanden, der ihnen sagt, hey, du, das Leben geht weiter. Du schaffst es. Du kriegst es nah. Du hast die Klassenarbeit verbockt. Setz dich nochmal nah. Lernst weiter. Kriegst es nah. Du schaffst es. Und es gibt so viele, die sind gefangen. Gefangen in ihrer Vorstellung von einem Leben, das so eigentlich gar kein Leben darstellt. Die sind so fixiert auf ihren Besitztum oder auf ihr Vergängliches. Die sind so gefangen in sich, dass sie die wahre Freiheit eigentlich gar nicht kennengelernt haben. Sind total überzeugt, dass sie es schaffen und kriegen es doch nicht nach, weil sie in eine falsche Richtung geht, weil sie mit Christus geht. Er möchte, also Christus möchte durch seine Gemeinde Licht bringen in die dunkelste Ecke einer verlorenen Welt. Wie der Sämann über das gepflügte Feld geht und seine Saat ausbringt, so soll das Wort des Herrn ausgehen und Frucht bringen, wo es hinfällt. Er möchte auch heute noch Befreiung, Rettung, Heilung bringen. Hierzu benötigt uns dein Hand, deine Füße, dich als Person. Du brauchst nicht bloß ein Kirchenband wärmen oder die Predigt, den Lobpreis, die Kleidung beurteilen. Das ist nicht die Aufgabe von der Gemeinde. Kritik gibt es genug in der Welt, die alles in Frage stellt und letztlich sich selbst in Frage stellt. Das brauchen wir heute. Wir brauchen keine. Das war im alten Griechenland war das so, wenn das Amphitryon war und das Theaterstück gelaufen ist, dann sind sie da geguckt und wenn es ihnen gefallen hat, dann haben sie Blumen geschmissen und wenn es ihnen nicht gefallen hat, dann haben sie das alte, verfaulte Obst geschmissen und haben gesagt, oh, nichts war's. Gell? Aber in der hebräischen Kultur ist es ganz anders. Die fangen an, die machen Musik und alle reihen sich ein. Alle reihen sich an, das mit dem Karl mal erlebt. 2000 waren wir in Israel und dann waren wir am Sabbat, waren wir am Strand unten und dann haben die Musik gemacht. Und dann haben die angefangen zu tanzen. Und das war irgendwie eine Vorstellung von vorne, wir sind da gesessen und haben geguckt, sondern das ist griechische Kultur, sondern diese hebräische Kultur ist so, da macht euch Musik und alle machen mit. Alle machen mit. Und das hat so Spaß gemacht. Und wir sind da, also wirklich, ihr werdet fertig. Ich krieg nur 2 Minuten, oder?
Auf fünf.
Ja. Auf jeden Fall war das eine tolle Erfahrung, ein tolles Erlebnis. Also wir sind nicht dazu da, Kirchenbank zum Wärmen oder irgendwie Kritiker zum Sein in die Reihe. Dazu sind wir nicht berufen. Das brauchen wir nicht. Wir haben eine heilige Berufung, zur Gemeinde des Herrn zu gehören. Den Elenden frohe Botschaft bringen. Wenn einer in seinem Elend sitzt und nicht weiß, wo er mit seiner Schuld hin soll, dann schicke mir ihn zum Psychologe, oder? Nee, natürlich nicht. Was sagt die Schrift in Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was für eine Message, oder? Da sitzt einer mit seiner Schuld und weiß nicht, wohin damit. Dann kommst du und sagst, hey, es gibt die Möglichkeit der Vergebung. Es gibt die Möglichkeit des Umkehrens. Es gibt die Möglichkeit, Dinge in Ordnung zu bringen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das muss einer erst mal hören, dass es Sündenvergebung gibt. Dass man mit seiner Schuld wohin kann. Die Botschaft vom Golgatha ist eine Botschaft des Heils für alle, die daran glauben. Und den Elenden wird geholfen werden. zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Seelsorge wird für verletzte Seele, der verletzte Mensch braucht Ermutigung. Sprüche 12, Vers 25, Kummer im Herzen des Mannes drückt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. In Vers 15, Sprüche 15, Vers 30 heißt, Leuchten der Augen erfreut das Herz, eine gute Nachricht erquickt das Gebein. Wenn eine Person verletzt ist durch negative Erfahrungen, ist es sehr schwer, an diesen heranzukommen. Oft scheint es, wie wenn sie sich hinter einer hohen Mauer verbergen und niemand mehr ranlasset, um sich zu schützen vor weiteren Verletzungen. Man wird misstrauisch. Kann ich dem vertrauen? Oder ist die Person wie alle andere? Auch bloß so oberflächlich. Da ist es umso wichtiger, weise zu sein im Umgang mit verletzten Seelen. Es benötigt Liebe, Verständnis und Erfahrung. Punkt 3, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung der Gefängnisse den Gebundenen. Es war wieder mal am Sabbat. Jesus lehrte am Sabbat in der Synagoge, eine Frau hat einen Geist der Schwäche. Jesus legt ihr die Hände auf und sofort wurde sie grad und verherrlichte Gott. Der Synagogevorsteher war darüber natürlich sauer und sagte, man soll doch das Heilungsgeschäft am Arbeitstag machen und nicht am Sabbat. Hör, was Jesus darauf erwidert. Heuchler, bindet nicht jeder seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn? Dass aber die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, 18 Jahre lang sollte sie nicht von... Also als 18 Jahre lang bunte war, sollte die nicht von ihren Fesseln gelöst werden am Tag des Sabbats. Jesus hat sich nicht verändert. Er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und wisst ihr, er heilt heute immer noch. Er setzt immer noch die Gefangene frei und löst die Gebundene. Durch uns. Durch euch. Wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen. Und dann zum Schluss, Punkt 4, dann rufe mir dieses Gnadenjahr des Herrn aus. Das Gnadenjahr des Herrn bezieht sich auf 5. Mose 15, das sogenannte Erlassjahr oder Jubeljahr genannt. Es verhielt sich nämlich so, nach 7 Jahren wurde ein Schulderlass vollzogen. Alle Schulden, die einer hatte, wurden erlassen. Der Gläubiger verzichtete auf sein gegebenes Darlehen und der Herr segnete dieses Vorgehen. Auch Sklaven wurden im 7. Jahr freigelassen und ihr Dienst wurde entlohnt. Sie wurden nicht einfach fortgeschickt, sondern man gab ihnen von dem Schaf, vom Korn, von dem, was erwirtschaftet wurde, reichlich mit. Ihr müsst das einmal lesen. Da ist so viel Gnade drin, was für eine barmherzige Gesellschaft. Und Jesus rief dies aus in einer Synagoge von Nazareth, nicht nur abgezählte Zeit, nein, zu jedem Zeitpunkt dort in der Synagoge. Er sagte, heute sind diese Worte für euch erfüllt. Derselbe Auftrag gilt für die Gemeinde. Wir sind in seiner Nachfolge und somit gehen wir in seine Fußspuren ihm nach. Folge mir, Jesus. Folge mir, Jesus. Und das ist doch eine so wunderbare Sache, dass es sowas mal gegeben hat. Und dass es sowas wiedergeben kann, das wäre doch schon genial, oder? Preis dem Herrn. Vater, ich danke dir, Herr, für dein Wort, Herr. Und ich bitte einfach um deinen Segen, dass wir uns ganz auf dich einlassen, Herr. Jesus, dass wenn wir da irgendwie ins Stock oder ins Stoppen gerade sind, Herr, was die Nachfolge ergibt, Herr. Schenk einfach, dass wir unseren Blick wieder fokussieren auf dich hin, auf dich, Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Herr, wir geben dir die Ehre darüber, Herr. Danke, Jesus, dass wir dir nachfolgen dürfen, Herr. Dass du unser Weinstock bist, Herr. Dass du derjenige bist, der Ewigkeitswerte vom Vater her zu uns fließen lässt, Herr. Dass wir Gutes empfangen und Gutes erfahren dürfen, Herr, und dieses weitergeben dürfen, Herr. Schenk Gnade, Herr, dass wir Zeuge, Licht und Salz sein dürfen und Botschafter an deiner Stadt, Herr. Und wir geben dir die Ehre, Jesus. Amen.